Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Am Tisch mit Arno Geiger, Gastgeber ist Ulrich Sonnenschein. Es sind immer wieder die Familien, die den Schriftsteller Arno Geiger interessieren, die Geschichten innerhalb der Geschichte sozusagen, oder anders gesagt, das eng definierte Private im unbegrenzten Raum des Öffentlichen. Eine These, über die wir noch reden werden. Arno Geiger wurde 1968 im Vorarlberg geboren. Er ist einer der erfolgreichsten österreichischen Autoren der Gegenwart, hat im Jahre 2005 den ersten deutschen Buchpreis bekommen und 5 Romane, Erzählungen und ein Theaterstück veröffentlicht. Beginnen wir, Arno Geiger, mit Ihrem jüngsten Buch, das die Genrebezeichnung verweigert, vielleicht weil sie keins hat. Mal sehen. Es heißt Der alte König in seinem Exil. Ich muss zugeben, ich habe es tatsächlich gelesen wie einen Roman. Wie haben Sie es geschrieben?
Als einen autobiografischen Bericht. Aber natürlich ist es, also ich bin Schriftsteller, Erzähler, es ist immer etwas Geschriebenes, etwas Erzähltes. Man könnte auch sagen, es ist eine autobiografische Erzählung. Für mich persönlich, da es ja um meinen Vater geht, indirekt auch um mich, ich nenne mich selber auch beim Namen, würde ich jetzt sagen, na, Roman ist es keiner.
Jetzt vertrauen wir mal der Sprache, in ihrer Kraft Wirklichkeit einzufangen und abzubilden. Und lassen mal diese blöde Referenz beiseite. Das ist immer anders, wenn man etwas sprachlich fasst, als wenn man etwas erinnert oder sieht oder wie auch immer fotografisch vermittelt. Wie wichtig ist Ihnen das Nachvollziehbare an diesem Buch? Wie wichtig ist, dass andere Leute, die die Situation ähnlich kennen wie Sie, sagen, ja, so war's?
Das ist mir schon wichtig. Ich habe es auch als allererstes meiner Mutter zu lesen gegeben und meinen Geschwistern. Und die hätten mir schon eins gepfiffen, wenn ich da Dinge behaupten würde, erzählen würde, die so nicht stattgefunden haben. Also wenn ich meinen Vater beim Namen nenne und mich selber und meine Geschwister und Angehörige, dann habe ich die Verpflichtung, ganz automatisch offen, ehrlich zu sein und nicht ständig ein Gefühl zu vermitteln, dass im Hintergrund die Scheren der Zensur klappern oder dass hier jemand manipuliert. Ich wollte so aufrichtig wie möglich schreiben, so offen wie möglich. Sonst ist es besser, man schreibt tatsächlich fiktional, wenn man diese Bereitschaft nicht aufbringt. Also das heißt, ich wollte mich wie ein Hund auf den Rücken legen und auch die verwundbaren Stellen zeigen. Nur dann darf ich das auch machen. Das ist kein Spielmaterial. Das hätte ich niemals mir selber zugelassen, also über meinen Vater zu erzählen und dass da Selbstverliebtheiten drinnen sind oder dass ich da irgendwie, keine Ahnung, denke, ach, jetzt gehe ich ja mal in die Richtung, weil es mir gerade so gut gefällt, obwohl es anders war.
Also dieser schöne Satz, manchmal muss man lügen, um zum Kern der Wahrheit vorzudringen, der gilt hier nicht. Sie haben ja dem Buch einen anderen Satz vorangestellt. Man muss auch das Allgemeinste persönlich darstellen, heißt es da. Ist dieser Satz auch umkehrbar? Das heißt, kann man das Persönlichste allgemein darstellen?
Nein, das glaube ich nicht. Also jedenfalls nicht in der Literatur. Literatur soll immer der Freund des Individuums sein. Also immer vom Persönlichen ausgehen. Das unterscheidet sie von der Geschichtsschreibung, die in gewisser Weise auch vom Allgemeinen ausgehen kann und das oft auch tut. Also das macht Literatur vertrauenswürdig, dass sie für das Individuum in seiner Einzigartigkeit eintritt, aber eben auf eine Art, dass es sich an Maßstäben des Allgemeinen messen lassen kann. Und da kommt dann eben das Allgemeine ins Spiel, dass es eben mehr ist als eine persönliche Geschichte. Weil es ist eine grundsätzliche Geschichte. Es geht um Bedingungen des Menschseins letztlich, wenn wir vom Leben der Menschen erzählen.
Der alte König in seinem Exil ist also die Geschichte der Krankheit ihres Vaters, der Demenzkrankheit, nennen wir sie ruhig Alzheimer. Man kann das, glaube ich, erst am Ende des Lebens feststellen, ob es diese Krankheit wirklich war, weil dazu eine Obduktion nötig ist. Aber der kranke Vater ist ein Thema, was sie auch vorher schon mal beschäftigt hat. Es gab einen kranken Vater in dem ausgezeichneten Buch »Es geht uns gut«, da hieß er noch Richard und war eine etwas andere Figur. War das jetzt auch eine Rückkehr zu einem älteren fiktionalen Text für Sie, als Sie dieses neue Buch geschrieben haben? Oder hat das Sie gar nicht weiter beeinflusst? War die Fiktionalisierung des Richard etwas, was in sich abgeschlossen war?
Ja, das sind schon sehr unterschiedliche Projekte. An »Es geht uns gut« habe ich geschrieben zwischen 2001 und 2004. Das ist dann 2005 erschienen. Damals war mein Vater bei weitem noch nicht so krank wie Richard im Buch. Das war mehr so eine Vorstellung davon, wie es vielleicht sein wird. Und es zeigt halt, dass mich das Thema damals schon beschäftigt hat, dass das mehr und mehr Anfang des letzten Jahrzehnts oder des Jahrtausends, des Neuen, dass die Erkrankung meines Vaters, das Vergessen, das damit einhergeht, zum Hintergrund meines Denkens wurde. Das ist dann auch, glaube ich, kein Zufall, obwohl es nicht reflektiert war, dass der Erzählband dann Anna nicht vergessen heißt. Das ist mir jetzt erst im Nachhinein aufgefallen, dass da im Titel dann schon das Vergessen vorkommt. Ja, das war tatsächlich vielleicht noch ein Versuch, das verdeckt zu verarbeiten, diese sehr einschneidenden Erfahrungen, das zu fiktionalisieren. Und ich war dann tatsächlich erst Jahre später so weit, dass ich dann davon erzählen konnte, was meinem Vater widerfährt und was uns widerfährt und was uns widerfahren ist in diesen mehr als 10 Jahren mittlerweile.
Sich mit Krankheit auseinanderzusetzen, auch literarisch auseinanderzusetzen, ist ein probates Mittel, es ist sehr oft passiert. Aber gerade die Demenzkrankheit, also das Vergessen, in dem Erinnerungsmedium Buch aufzufangen, das bietet besonderen Reiz. Und das Interessante sind ja Dinge, die wir so als selbstverständlich hinnehmen, zum Beispiel, dass Erkennen und Wiedererkennen eins ist und durch die Demenz plötzlich zu zwei verschiedenen Sachen werden. Also im Buch ist es immer wieder so, dass Ihr Vater erstaunliche Erkenntnisse zustande bringt, ohne aber ein Wiedererkennen möglich zu machen. Die Gedankenarbeit funktioniert, die Erinnerung ist verloren.
Ja, es ist sehr komplex. Es ist so ein Regime der Willkür im Kopf, weil manchmal ist auch plötzlich die Erinnerung wieder da und dann ist sie wieder weg und man denkt man so, das ist jetzt verloren. Aber 2 Jahre später taucht es plötzlich für einen Moment wieder auf, dann ist es wieder weg. Ich hatte mir die Alzheimer-Krankheit ganz anders vorgestellt. Tatsächlich hatte ich mir gedacht, das ist ein Prozess der Verblödung, wenn ich das jetzt einmal so ausdrücke. Und ich glaube auch Alois Alzheimer, der Arzt, der die Krankheit erstmals beschrieben hat, hat sie als Prozess der Verblödung beschrieben. Es ist aber eher, dass mein Vater verwirrt ist und dass er dann auch ganz konfus redet. Und dann hat er plötzlich wieder ganz helle Momente, in denen er Zugriff hat auf seine Intelligenz, auf seine Haltung. Und dann formuliert er ganz konsistent aus der Situation heraus Dinge mit einer Präzision, auch mit einer Kraft, so aus dem Grundsätzlichen heraus, dass ich tief beeindruckt bin und ich bin froh. Also die Vorstellung der Krankheit, die ich hatte, war nicht sehr hilfreich. Also ich hatte ein ganz finsteres Bild davon und in Wahrheit ist es viel komplexer. Also schlimm genug ist es, aber es ist eben so, dass ich jetzt nach mehr als 10 Jahren, die mein Vater jetzt mit der Alzheimer-Krankheit lebt, ihn immer noch nicht verloren habe. Ich habe gedacht, die Krankheit nimmt ihn mir innerhalb von 2, 3 Jahren weg und er ist immer noch da als Persönlichkeit, die vertraute Persönlichkeit. Er hat sich schon verändert in diesem Jahrzehnt, wie wir uns alle verändern. Aber es ist immer noch der Bauernsohn, der im Dorf, im Gemeinwesen sich viel engagiert hat und diesen Gemeinschaftssinn, den hat er immer noch. Und der Schalk im Nacken, der ist ihm geblieben und. Das ist schön.
Sind genau diese Sätze, die auch dieses Buch so lesenswert machen, diese plötzlichen überklaren Momente, wenn er dann sagt, am Ende eines Dialogs, der ins Absurde abzudriften droht, ach, das interessiert mich jetzt bei Weitem nicht so sehr wie dich. Das sind Sätze, die punktgenau treffen und etwas zum Abschluss bringen, wo man auch nicht mehr sagen kann, wo ist da Verwirrung? Und dieses Buch ist voll davon, auch mit wunderbaren Dialogen, wo man sich fragt, wie haben Sie die erinnert? Wie haben Sie die mitstenografiert, während Sie mit Ihrem Vater gesprochen haben? Also der Prozess ist immer wieder deutlich, auch in diesem Buch. Wie ist es passiert?
Ich wusste um das Jahr 2005 herum, dass ich eigentlich gerne darüber schreiben würde. Wusste aber auch, dass ich in einem sehr dynamischen Prozess bin, in dem das Schreiben eigentlich, das autobiografische Schreiben nicht möglich ist. Ich brauche einen festen Punkt vielleicht, um die Erfahrungen auch zu verstehen, die ich gemacht habe. Und ich habe Tagebuch geführt über viele Jahre, weil ich habe viel Zeit mit meinem Vater verbracht und ich hatte ja auch, wenn man so will, ein Leben zu leben. Ich habe den Erzählband geschrieben, ich habe alles über Sally geschrieben und der Laptop war eigentlich immer offen. Also der stand am Küchentisch, ich saß am Küchentisch, mein Vater war halt auch hier, dann haben wir zwischendurch geredet. Dann habe ich gedacht, ach, das ist mir jetzt wichtig, dieser Moment, und dann habe ich das reingetippt in den Laptop. Und auch das bringt die Krankheit mit sich, dass diese Dinge ganz selbstverständlich stattfinden. Meinen Vater hat das nicht gestört, dass ich da tippe. Also das hat ihm vielleicht an seinen Beruf erinnert. Er war Beamter, Amtsleiter im Dorf über 35 Jahre. Und dann zwischendurch hat er auch gesagt, du, wenn ich dir helfen kann, dann sag es mir. Ich weiß zwar, meine Leistungen sind ziemlich schwach und ich werde dir nicht viel helfen können. Und ich habe dann zu ihm gesagt, du hilfst mir am meisten von allen. Und das stimmt also nicht nur als dahingesagt, sondern ich wusste das in dem Moment, das, was passiert und die Haltung, die mein Vater hat und wie er damit umgeht, dass das für mich etwas unglaublich Wichtiges und tatsächlich Hilfreiches ist für die Zukunft.
Ich habe auch das Gefühl gehabt bei der Lektüre, dass der Prozess dieser Krankheit sich unheimlich nah anschmiegt an den Prozess der Literatur selbst. Also man geht um mit Wirklichkeit und Fantasie, man versucht, das Normale als normal zu sehen, beziehungsweise das Kranke zu verdrängen, also die Fantasie zu verdrängen, die Wirklichkeit vorzuholen. Man geht ein auf bestimmte Fantasien, die der Kranke hat und rettet damit sozusagen die Wirklichkeit für ihn. Das heißt, man führt einen unsinnigen Dialog weiter und erntet ein wirkliches Lächeln am Schluss. Das heißt, Wirklichkeit und Fantasie sind bei beiden Prozessen, bei der Literatur und bei dieser Alzheimer-Krankheit, ganz nah beieinander.
Ja, ich habe sehr lange eigentlich versucht, meinen Vater in der gewohnten Welt zu halten. Wenn er gesagt hat, ich will nach Hause, obwohl er ja zu Hause war, habe ich ihm des Langen und Breiten versucht zu erklären, dass er doch zu Hause ist. Das hat ihn nur noch mehr verunsichert. Und irgendwann habe ich begriffen, dass es nur noch ein Miteinander gibt in seiner Welt und dass ich hinübergehen muss und ihn dort ernst nehmen. Und als ich das erste Mal gesagt habe, als er nach Hause wollte, ich gehe mit, da habe ich sofort gesehen, dass das der richtige Weg ist. Er hat gestrahlt über das ganze Gesicht, konnte das gar nicht begreifen, dass jetzt endlich jemand einmal einsieht, dass es Zeit ist, nach Hause zu gehen. Und er hat sich bei mir bedankt und hat gesagt, du bist mein bester Freund und komm, gehen wir. Und er hat gesagt, ja, ab durch die Medien. Und tatsächlich ist es für mich als Schriftsteller, also diese Grundbedingungen des Menschseins, da gehört die Heimatlosigkeit eigentlich dazu, dass wir in diesem Leben nicht heimisch werden können, weil wir sterblich sind.
Dieser Verlust der Heimat, der ja landläufig in der Philosophie mit dem Verlust des Selbst gleichgesetzt wird. Diese Gesetzmäßigkeit verliert sozusagen ihre Kraft, weil Heimat kann auch verloren werden und das Selbst bleibt erhalten, zumindest subjektiv.
Ja, ich würde sogar so weit gehen, dass es Heimat im absoluten Sinn tatsächlich nicht gibt und dass das Teil unseres Selbst ist, dass wir immer ein bisschen obdachlos sind in dieser Welt. Und ich halte es da mit meinem Vater, als ich ihn dann einmal früher gefragt habe, wie sieht's bei dir zu Hause aus? Und er hat sich im Wohnzimmer umgeschaut und hat dann gesagt, so wie hier, nur ein bisschen anders. Und das, glaube ich, das ist der Hintergrund, vor dem unser Leben stattfindet. Heimat ist so wie hier, nur ein bisschen anders.
Heimat, Ordnung, Zivilisation. In diesem Buch, das sind drei Stichwörter, auf die ich gleich noch zurückkomme, in diesem Buch wird die Existenz des Vaters oft oder immer wieder mit literarischen Existenzen parallelisiert, mit Kafka, mit Thomas Bernhard. Vor allem aber mit einem Buch, was der Vater selbst gelesen hat, oder der einzige Roman, Robinson Crusoe. In meiner Wahrnehmung ist das der Zivilisationsroman schlechthin. Robinson Crusoe ist in der Wildnis, er ist konfrontiert mit dem Antizivilisatorischen, aber er steht jeden Morgen um dieselbe Zeit auf, er kleidet sich ordentlich, er läuft nicht nackt herum, er kümmert sich um sein Äußeres, obwohl es gar kein Gegenüber gibt. Das heißt, die Zivilisation ist sozusagen Teil des Selbst geworden. Und das wiederum passt wunderbar auch zu der Entrückung dieser Figur durch die Krankheit Alzheimer.
Ja, es geht auch um Selbstbehauptung bei Robinson Crusoe, also aber eben auch unter dem Aspekt der Zivilisation, dass einer auch Halt gewinnt darin, dass er Fixpunkte herstellt, dass er eine Ordnung aufrecht erhält. Und das ist in der Alzheimer-Krankheit schwer möglich. Ich glaube, das hat meinem Vater immer sehr zu schaffen gemacht und macht ihm bis heute zu schaffen, dass er die Übersicht verloren hat, dass er nicht orientiert ist. Und so gesehen gibt es da verschiedene tragische Momente auch im Krankheitsverlauf bei meinem Vater, dass gerade er, der so auf Autonomie, auf Selbstbehauptung Wert gelegt hat, also in so einer bäuerlichen Moral auch eine alles selber machen, Selbstversorger sein. Und dann eben auch, dass er aus dem Krieg nach Hause gekommen ist, 45 mit 19 Jahren und nie mehr weggegangen ist. Und dass er dann aufgrund der Krankheit jeden Tag nach Hause will, obwohl er zu Hause ist, jemand, der 60 Jahre lang von dort nicht weggegangen ist. Das fand ich schon eine sehr bittere Ironie des Schicksals.
Arno Geiger, bevor wir jetzt unsere gesamte Zeit auf dieses Buch verwenden, was ich gerne täte, weil es ein hochspannendes und gar nicht mal so umfangreiches Buch ist, lassen Sie uns hier eine kurze Pause machen, etwas Musik hören, damit wir dann auch noch auf andere Bücher eingehen können. Sie haben sich ein Stück von Vivaldi ausgesucht, aus den 4 Jahreszeiten, gespielt von einem der weltbesten Cellisten, von Yo-Yo Ma. Arno Geiger, was fasziniert Sie an diesem Stück?
Ja, das ist Vivaldi. Da ist so eine Kraft, aber auch etwas Lebensbejahendes drinnen. Und das ist jetzt gerade auch im Zusammenhang mit der alte König in seinem Exil, ist mir das wichtig, eben, dass so schrecklich die Krankheit ist. Und ich selber habe auch Angst davor. Aber es gibt da in mir so etwas Lebensbejahendes und in meinem Vater eben auch. Also nicht mehr leben wollen, nein. Also der Hintergrund ist zwar ein finsterer, aber vor diesem Hintergrund findet Leben statt.
Hören wir Yo-Yo Ma, lebensfroh. Das war der Winter. Ich wünschte, er wäre auch in der Realität so kurz. Aus den 4 Jahreszeiten von Antonio Vivaldi, gespielt von dem chinesisch-amerikanischen Cellisten Yo-Yo Ma. HR2 Kultur, weiterhin Gast im Doppelkopf ist der österreichische Autor Arno Geiger. In unserer ersten Runde haben wir über Ihren Vater gesprochen, der in dem Buch Der alte König in seinem Exil zur literarischen Figur wird, wenn nicht sogar zum Romanhelden. Aber Das war ja schon mal in dem Roman »Es geht uns gut«. Das ist der Roman, der als erster mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet wurde, sehr zu Recht übrigens, und zwar nicht nur, weil er ein Panorama von 3 Generationen in Österreich umspannt, sondern weil er in einer beeindruckenden Weise von Menschen erzählt, das, was wir lapidar als Schicksal abtun, ernst nimmt. Wie war das für Sie, als Sie dafür den Buchpreis nominiert wurden?
Ja, allein die Nominierung war großartig. Das war, meine Güte, ich war davor in gewisser Weise ein No-Name-Autor. Also mich kannte ja wirklich kaum jemand. Und oft sagen die Leute heute, ich habe ihr erstes Buch gelesen. Dann meinen sie, es geht uns gut, aber das war mein viertes. Und die, ja, tatsächlich nur die Nominierung und dann die Shortlist. Ich war so glücklich, hatte ein bisschen Hoffnung, dass ich jetzt den zweiten Fuß auf den Boden bekomme. Und als dann das Kuvert aufgemacht wurde, wer bekommt den Preis, und sagen Arno Geiger, und ich wusste, das verändert mein Leben, und ich freue mich bis heute immer, wenn ich dran denke, weil ich auch weiß, wie schnell das geht, dass andere Jury und andere Entscheidungen, und der Buchpreis hat mich unabhängig gemacht und ich konnte mich dann erstmals so dem Schreiben widmen, wie sich das jeder wünscht. Auch, wie soll man sagen, mit einem gewissen ökonomischen Fangnetz, dass es einem erlaubt, etwas zu riskieren, etwas zu machen, dass, wenn man so will, das Scheitern auch einkalkuliert, weil nur dort, wo Scheitern möglich ist, ist es spannender. Weil wenn ich nur was mache, was sich schon bewährt hat, dann kann ich es eigentlich lassen. Aber ökonomisch konnte ich mir davor eigentlich Scheitern nicht erlauben. Von irgendwas musste ich leben. Ich war Bühnenarbeiter auf der Seebühne bei der Oper, Tontechnik.
Tuvas Glavinic hat ein Buch darüber geschrieben, dass er gern auf die Shortlist gekommen wäre und ist damit auf die Shortlist gekommen. Daniel Kehlmann, der in diesem Buch von Tuvas Glavinic auch vorkommt, hat sich mit seinen Verkaufszahlen getröstet. Sie haben den Preis bekommen. Haben Sie noch Freunde unter den Wiener Autoren?
Ja, natürlich. Das ist sogar so, dass manche Kollegen das schon sehen, dass vor einigen Jahren die Literaturlandschaft sich ein bisschen umgekrempelt hat. Und dass die Leserinnen und Leser zunehmend wieder zu deutschsprachiger Literatur greifen. Also die Hochblüte der lateinamerikanischen Literatur, die ist vorbei. Und es braucht immer ein paar Zugpferde, also Bücher. Und da gehört natürlich auch Daniel Kehlmann dazu, die wieder das Vertrauen in deutschsprachige Literatur zurückgewonnen haben bei den Lesern. Es profitieren letztlich alle davon.
Eigentlich wollte ich ja in dieser zweiten Runde gar nicht über Preise reden, sondern über Frauen, über die Frauen in ihren Romanen, über Ann-Kathrin in Irrlichterloh, über Johanna und Ingrid in Es geht uns gut und natürlich über Sally in Alles über Sally. Die haben alle so eine gewisse Ähnlichkeit miteinander. Ich weiß, Sie werden gleich widersprechen, sollen Sie auch. Für mich war das so, was die Art und Weise angeht, sich in der Welt, die schon lange keine Männerwelt mehr ist, zu positionieren. Ist das ein bisschen zu kurz gedacht oder sind diese Frauen tatsächlich Variationen eines bestimmten Types?
Ich bin wahrscheinlich nicht der Allergeeignetste, das zu beurteilen, weil das unter Umständen gewisse geheime Wünsche, Ängste, was halt so im Untergrund wirkt beim Schreiben. Die Bücher sind hoffentlich klüger als ich. Und wenn Sie das so sagen, das kann durchaus zutreffen.
Viele ihrer Frauenfiguren sind untreu, beziehen sich auf Männer, indem sie sich unabhängig machen, haben einen festen Standpunkt, zumindest in der Selbstwahrnehmung. Männer sind oft langfristig die Verlierer in ihren Büchern.
Naja, gut. Also so würde ich es jetzt nicht ausdrücken. Aber es ist sicher, dass das 20. Jahrhundert nicht gerade das Jahrhundert der Männer war. Gut so, finde ich. Gerade in unseren Breiten, was die Männer angefangen haben, ist schiefgegangen. Also Deutschland, Österreich, 2 Kriege angezettelt. Das ist die Männerwelt. Und die Frauen haben sehr viel Terrain für sich erobert, zu Lasten, zu Ungunsten der Männer. Aber ich bin der Meinung, die Befreiung der Frau auch aus ihrem Rollenkorsett ist letztlich auch die Befreiung des Mannes aus seinem Rollenkorsett. Und das ist eine bessere Welt, in der wir leben.
Diese Art von Frauen sind in der Literatur des 19. Jahrhunderts oft dämonisiert worden. Bei Ihnen ist das so, dass Sie dieselben Eigenschaften aufweisen, aber nicht unsympathisch wirken. Also Johanna zum Beispiel in »Es geht uns gut« ist die jahrelange Affäre, muss man schon sagen, eines mehr oder minder erfolgreichen Schriftstellers. Sie belügt ihren Mann. Sie hat aber die Fäden in dem Leben dieses Schriftstellers namens Philipp in der Hand, schickt ihm Handwerker, die dann sein ganzes Haus durcheinander bringen. Das Haus wiederum ist das Haus seiner Großmutter, also auch wieder ein weibliches Element in seinem Leben. Gibt es dafür reale Vorbilder, ähnlich wie bei dem König in seinem Exil, oder haben Sie sich das komplett ausgedacht?
Das habe ich mir ausgedacht. Ich wollte zunächst einen Roman schreiben über jemanden, der sich der Auseinandersetzung mit seiner Familie verweigert. Ich wollte eigentlich einen Antifamilienroman schreiben und habe dann aber ziemlich bald begriffen, dass diese Verweigerung eine Behauptung bleibt und leer bleibt, wenn ich nicht auch erzähle, wogegen er sich verweigert. Und so bin ich im Familienroman gelandet, der in gewisser Weise stärker ist als der integrierte Antifamilienroman. Häuser beschäftigen mich, das ist auch in Alles über Sally ein ganz großes Thema, aber da sind wir wieder eben bei Was ist zu Hause? Wie definiert sich der Mensch, der einen Unterschlupf braucht, auch bezogen auf das, was ihm gehört, als gegenständlich. Und bei Es geht uns gut bin ich da so reingestolpert in diese Geschichte, die sich dann ergeben hat aus einem Nachdenken darüber, wie kann man heute noch einen Familienroman schreiben, der kein Erinnerungsbuch ist, sondern eben ein Buch über das Vergessen, über das Verweigern.
Und damit dann auch wieder über Erinnerung natürlich. Die Familie ist fast so selbstverständlich wie das Atmen und das Essen. Man muss sich doch die Frage stellen, was passiert mit der Familie in Zukunft? Also in diesem Buch gibt es ja noch eine weitere Frau, nämlich Alma. Das ist Richards Frau, die Frau des demenzkranken alten Mannes, des Familienoberhauptes sozusagen. Sie entspricht komplett dem Frauenbild ihrer Zeit. Sie steht zu ihrem Mann. Sie hat all diese Eigenschaften, die wir auch in den alten Familienbildern wiederfinden. Die Tochter Ingrid hingegen stirbt, bevor es irgendwie zu familiären Situationen kommen kann, die zukunftsweisend wären. Sie hat auch natürlich diesen Konflikt mit dem Vater. Sie entzieht sich auch da schon familiären Strukturen und baut eigene Familienbande auf. Also es geht immer um diesen Kern der Familie. Glauben Sie, dass Familie in Zukunft kein Thema mehr ist? Oder ist dieses Aneinanderreiben der notwendige Nukleus des Gesellschaftlichen?
Also da muss man zuerst etwas erfinden, das Familie ersetzen kann. Also das ist aber noch nicht erfunden und wird vielleicht auch nicht nötig sein. Und wir bleiben bei dem Modell, das auch schwer zu übertreffen ist. Das ist ein Problem unserer modernen Gesellschaft, die zum Glück sehr offen ist, sehr viele Wahlmöglichkeiten, Freiheiten bietet, dass, sagen wir auch, die Familien mehr Schwierigkeiten haben, sich zu behaupten und, wenn man so will, diesen Zusammenhalt, der dann vielleicht auch zwischendurch einmal nötig ist, sich zu bewahren, weil das so eine offene Welt ist mit so vielen Wahlmöglichkeiten und der eine geht in die Richtung und der andere geht in die Richtung. Und ich finde das sehr, sehr schön. Und das wird sich schon alles wieder einspielen, da bin ich mir sicher. Das sind neue Lebensmodelle, aber der Kern, dass man Eltern hat, dass Eltern Kinder haben, dass man Geschwister hat, die man dann vielleicht jahrelang nicht sieht oder vielleicht nur so einen oberflächlichen Kontakt hat. Und dann in der Krisensituation rücken alle sofort wieder zusammen. Und man weiß, mit wem man es zu tun hat. Und es ist eben im besten Fall dann Verlass aufeinander. Und das ist ein unglaubliches Reservoir, was da in der Kindheit angelegt wird zwischen Geschwistern, zwischen Eltern und Kindern. Eben im besten Fall immer. Aber wenn das eben so ist, unübertreffbar, das Modell.
Es gibt noch ein weiteres Feld, das ist die Erotik. Devote Frauen erotisch attraktiv zu gestalten, das hat ungeheure Gefahr, im Kitsch zu landen. Starke Frauen erotisch attraktiv zu gestalten, ist ungleich einfacher, zumal sie viel beispielhafter für die Veränderung der Zeit stehen bei Ihnen, als es die Männer tun. Die Männer rutschen dann in so eine devote Rolle und versuchen eher zu bewahren, was noch von dem Alten übrig ist. War es auch ein erotischer Aspekt, der Sie dazu gebracht hat, solche Frauenfiguren zu zeichnen?
Nein, gar nicht. Die gefallen mir einfach. Also dieses nach vorne gehen bei den Frauen jetzt im Fall von Alles über Sally, dass mir das im Straßenbild auffällt, dass es mehr und mehr Frauen gibt, die so um die 50 sind, die im Leben stehen, die berufstätig sind, die Selbstbewusstsein haben und Wahlmöglichkeiten. Also menschheitsgeschichtlich ist das ja ungeheuerlich, was sich verändert hat. Effi Briest war mit 30 altes Eisen. Also mit 30, das ist 150 Jahre her. Und heute eine Frau von 50, man kann das nicht verallgemeinern, aber so im Straßenbild sieht man das, dass das präsent ist, dass die nicht nur beruflich noch Wahlmöglichkeiten haben, sondern auch erotische Wahlmöglichkeiten. Und ich habe das Gefühl, dass dort sichtbar wird, in was für einer Gesellschaft wir leben. Also dort, wo etwas neu ist, und das ist neu. Selbst für meine Großmütter wäre das undenkbar oder zumindest exotisch gewesen. Eine Frau wie Sally, eine Frau wie Johanna in Es geht uns gut.
Sex kommt vor in Ihren Büchern, aber ebenso oft kommt Sex vor als Abwesendes, als etwas, was von Männern ersehnt oder eingeklagt wird. Philipp sagt immer wieder, jetzt hat sie sich schon 3 Wochen nicht bei mir gemeldet und ob wir heute miteinander schlafen werden, es steht in den Sternen. Glauben Sie, dass Beziehungen zwischen Männern und Frauen heute mehr über Sex definiert sind als früher?
Ach, das weiß ich ja nicht, wie das früher ist. Ich weiß nur, dass Sex unglaublich wichtig ist in einer Beziehung. Also wenn es im Bett läuft, das stabilisiert eine Beziehung sehr. Ein nicht zu unterschätzender Faktor meines Erachtens. Und der Philipp, das ist selbst gewählt, der hat ein bisschen Bindungsängste. Der hat sich in diese Situation, dass er mit einer verheirateten Frau ein Verhältnis hat, schon auch hineinbegeben, weil er dann keine Verantwortung und keine Verpflichtungen übernehmen muss und dass er dafür auch einen Preis bezahlen muss, das sieht er vielleicht zu wenig.
Ja. Er sagt an einer Stelle, dass eine Trennung von dem Mann auch eine Trennung von ihm bedeuten würde.
Ja, weil er ja dann genau in die Situation käme, dass er dann Farbe bekennen müsste. Und die Johanna weiß wohl, dass Philipp dort genau seinen Platz hat in dieser Konstellation. Und die Veränderung von Johannas Lebenssituation würde bedeuten, dass der Philipp auch seinen Platz verliert, der so in gewisser Weise zu dem Zeitpunkt seines Lebens der richtige ist. Aber zum Ende des Buches ist klar, das geht auseinander, dass der Philipp aufbricht. Also er geht ja in die Ukraine dann mit seinen Schwarzarbeitern zu einer Hochzeit.
Was aber sicher kein Zukunftsmodell ist, sondern eher ein Schritt in die Vergangenheit des 19. Jahrhunderts.
Na, es ist ein Weggehen für den Philipp. Ein Herausgehen aus dieser Stagnation, in der er sich befindet. Und die Zukunft Europas ist auch, wenn man so will, jetzt das Ende der 2001, die Handlung in Es geht uns gut, das ist auch die Öffnung Europas nach Osten. Und dass dort auch dann wieder neue Familien gegründet werden, wo vielleicht wieder was Neues anfängt. Das ist mehr der Hintergedanke im Roman, dass dort wieder eine Familie gegründet wird.
Sie haben vorhin von dem Risiko gesprochen, was Sie in der Lage waren einzugehen aufgrund des Deutschen Buchpreises. Meinten Sie damit Alles über Sally? Meinten Sie damit, sich in eine weibliche Perspektive zu versetzen, die man Ihnen eventuell um die Ohren hauen könnte?
Ja, doch. Also das ist ja nicht selbstverständlich, dass ich mit 40 ein Buch schreibe über eine 50-jährige Frau, Personales erzählen aus der Sicht von Sally heraus überwiegend. Das könnte schon schief gehen.
Interessant ist, dass viele Ihrer interessanten Figuren definitiv älter sind als Sie selbst. Das Rückbesinnen auf Jugend gibt es aber nicht so stark. Wie kommt das?
Ja, ich bin ein neugieriger Mensch. Das Hineinschlüpfen in Figuren, die nicht ich bin, das hat für mich so etwas Anziehendes, wie Kinder in die Kleider ihrer Eltern schlüpfen heimlich. Das ist ein subtiles Vergnügen, aber es ist für mich auch eine moralische Verpflichtung als Schriftsteller, dass ich mir denke, ich möchte versuchen, die Welt mit den Augen der anderen zu sehen. Also nicht immer mit meinen eigenen Augen, nicht immer mit Augen, die ich kenne oder relativ gut kenne. Und dann bekommt die Welt für mich etwas Komplexeres, wenn ich nämlich versuche, die Welt mit den Augen von Sally zu sehen, aber auch von Alfred, ihrem Mann, der wieder ein Sonderfall ist unter den Männern, die wir vorhin angesprochen haben. Das ist tatsächlich für mich auch eine moralische Verpflichtung, wenn wir die Zeitung aufschlagen und dann lesen wir täglich von Fundamentalisten, Menschen, die nicht in der Lage sind, die Welt mit den Augen der anderen zu sehen, sondern die sagen, das ist der Blick und es gibt nur die eine Sicht auf die Welt. Das ist für mich ganz, ganz schrecklich, dass ich sage, ich habe meine Sicht der Welt und das ist die einzig gültige und die einzige, die mich interessiert. Das ist verheerend.
Arno Geiger, bevor wir jetzt zum dritten Teil unseres Gespräches übergehen und dann über Sie, über Arno Geiger, den Menschen und den Schriftsteller reden, hören wir erstmal noch ein Stück Musik und zwar von der Jazzgröße Jerry Mulligan. Das Stück Summit hat er gemeinsam mit Astor Piazzolla aufgenommen. Was verbindet Sie mit diesem Stück?
Das mag ich. Ich habe vielleicht vor 10 Jahren in Rom auf einem Straßenflohmarkt die LP gekauft. Einfach gedacht, Mulligan, Piazzolla. Und ich mag das Stück. Also diese gleichzeitige Anwesenheit von Trauer und Glück, die in den Tango auch hinein definiert ist, das ist so mein Lebensgefühl, dass in das Glück immer die Trauer hineingemischt ist. Und das ist eine wunderbare Musik.
Summit hieß dieses Stück, das Gary Mulligan gemeinsam mit Astor Piazzolla aufgenommen hat. HR2 Kultur, weiterhin Gast im Doppelkopf, ist der österreichische Schriftsteller Arno Geiger. Arno Geiger, lassen Sie uns jetzt in unserer dritten Runde über Kindheit reden und darüber, wie Sie wurden, was Sie heute sind. Aufgewachsen sind Sie in einem kleinen Vorarlberger Städtchen namens Wohlfurt, ganz im Westen Österreichs am Bodensee. War das eine behütete Kindheit?
Ja, doch, ich hatte eine sehr schöne Kindheit. Städtchen ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen.
8000 Einwohner.
Ja, in meiner Kindheit waren es vielleicht 5. Das ist das Vorarlberger Rheintal, mittlerweile ein Ballungsraum. Aber vor 50 Jahren war Wohlfurt ein Bauerndorf mit vielleicht 1500 Einwohnern. Und in meiner Kindheit war das noch zu spüren. Da war rund ums Haus Kuhwiesen, Obstbäume, viel Familie, große Familie. Mein Vater ist aus einer Kleinbauern mit 10 Kindern und davon wohnten die meisten auch wieder mit mindestens 4 Kindern unmittelbar in der Nachbarschaft. Also da gab es 20, 30 Cousins, Cousinen und das war eine schöne Kindheit. Ja.
Diese ländliche Kultur ist leicht als idyllisch zu erinnern. Wenn man sich darin befindet, ist diese Idylle oft sehr trügerisch. Mussten Sie sich befreien aus diesem ländlichen Raum oder haben Sie ihn mitgenommen, als Sie gegangen sind?
Na, da bin ich ein Normalreagierer. Natürlich habe ich als Jugendlicher versucht, meinen eigenen Platz in der Welt zu finden und habe mich dann von zu Hause reflexhaft abgegrenzt, bloß weg von hier. Aber das ist eben die Suche nach einer eigenen Identität, die einem nicht in die Wiege gelegt ist, sondern die nach Möglichkeit selbst gewählt wäre. Das ist so, wenn man so will, Generation Golf, dass man sich selber erfindet oder der Wunsch, dass man sich selber erfindet, der unrealistisch ist und den ich auch heute nicht mehr als anziehend empfinde. Ich bin dort geboren, wo ich geboren bin und aufgewachsen und ich bin davon geprägt, von dieser dörflichen, teils bäuerlich-katholischen, teils irgendwie so mittelständischen Moral und Lebensauffassung. Ich reflektiere darüber und ich schaue mir, was ist daran gut und was ist daran schlecht. Aber ich kann mich nicht selber erfinden. Da bin ich mittlerweile ein bisschen demütiger geworden. Aber für einen Jugendlichen finde ich das wichtig, dass er sagt, ich gehe weg von hier raus, ich suche mir eben meinen eigenen Platz.
Und den haben Sie erst in Innsbruck, dann in Wien gefunden? Ist das Städtische Ihr Raum, wo Sie sagen, ja, da gehöre ich hin?
Naja, das war mal gut, irgendwo zu sein, wo es keine vorgefasste Meinung gibt von mir. Also wo man sich tatsächlich dann vielleicht anders geben kann und nicht ständig mit Rollenerwartungen konfrontiert ist, die sich halt eingespielt haben. Zu Hause, in der Familie, in der Schule, in der Nachbarschaft. Das heißt, das ist ein neu ansetzen können. So wie wenn eine Liebesbeziehung, vielleicht eine längere Liebesbeziehung auseinandergeht und man dann in der nächsten Beziehung vielleicht erst anwenden kann, was man in der Beziehung davor gelernt hat. Weil innerhalb einer Beziehung ist es schwieriger, sich zu bewegen, sich neu ein bisschen neu zu gestalten, Erfahrungen, wie man es vielleicht besser machen könnte, dann auch einzubringen. Und so ist es halt auch im Leben. Raus nach Innsbruck zuerst und dann nach Wien und etwas lernen, Erfahrungen sammeln. Und das, glaube ich, ist auch als Schriftsteller eine meiner Stärken. Also, dass ich immer bereit war, mich weiterzuentwickeln. Nicht irgendwo stehen zu bleiben und sagen, okay, das hat sich jetzt bewährt, das wiederhole ich jetzt, das Erfolgreiche, sondern dass ich sage, so gut, das hat geklappt und jetzt mache ich was Neues. Schauen wir mal, wie das dann ausgeht.
Als ich Es geht uns gut gelesen habe, habe ich so ein bisschen gedacht, Sie rücken die ländliche Idylle an die Stadt heran. Philipp, die Autorenfigur in diesem Buch, wohnt in dem Haus seiner Großmutter, was quasi ohne Umfeld da steht und mit sich alleine so beschäftigt ist, dass es kein Umfeld braucht. Aber man erfährt, es ist unweit von Wien. Und dieses Refugium der Vergangenheit, was Sie ja auch haben in Ihrem Dorf, jetzt an Wien heranzuholen, war das so eine Art persönliche Utopie?
Na, das war, aber Sie sind schon auf der richtigen Fährte. Mein Schreiben hat immer mit Persönlichem zu tun, mit persönlichen Erfahrungen. Und das ist, wenn man so will, auch Teil der Fiktionalisierung, dass ich gewisse Konstellationen nachgebaut habe, aber eben in einem Zusammenhang, der einen nicht sofort an Wolfurt in Vorarlberg denken lässt. Mal abgesehen davon, dass es tatsächlich am Wiener Stadtrand, dass also diese Art von Wohngegenden ganz selbstverständlich sind.
Aufhören, wenn es am schönsten ist, Arno Geiger. Wir hoffen auf einen baldig neuen Roman von Ihnen und sind noch nicht ganz fertig mit unserer Sendung, denn wir haben noch ein Musikstück, was Sie sich ausgesucht haben, und zwar das Concerto in A-Moll von Camille Saint-Saëns, gespielt von Jacqueline Dupré, auch eine Frau, die mit einem Krankheitsschicksal zu kämpfen hatte. Noch einmal Cello, wie schon am Anfang mit Yo-Yo Ma, dennoch ganz anders?
Ja, beim Schreiben von Der alte König in seinem Exil habe ich viel Jacqueline Dupré gehört. Einerseits, ich mag Cello-Musik, ich mag Saint-Saëns. Und ich weiß natürlich auch, was für eine tapfere Frau Jacqueline Dupré war, mit also in relativ jungen Jahren als fantastische Cellistin, dann an Multipler Sklerose erkrankt, musste das Cellospielen aufgeben. Aber so eine mutige, starke Frau, eine großartige Musikerin.
Vielen Dank, Arno Geiger, für Ihren Besuch hier im Studio bei HR2 Kultur. Am Mikrofon verabschiedet sich Ulrich Sonnenschein mit den Klängen von Jacqueline Dupré und Camille Saint-Saëns.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge enthalten. Die Sendung wird ausgestrahlt von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr. HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.